Ganz ursprünglich ist ja die Arbeit vom Begriff her, vom latinischen Wort avus, Ackerland, und dann das mittelhochdeutsche Wort Arbeit, Mühsal oder Not. Und das war so ein der Ursprung gewesen, oder die Arbeit ist etwas, um das Überleben sicher, auch von der Familie, und ist häufig mit einer gewissen Unterwerfung verbunden gewesen, oder Unterordnung.
Muriel fragt nach, der OBT-Podcast mit spannenden Themen über die komplexe Welt der Finanzen.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der 64. Folge vom OBT-Podcast. Mein Name ist Muriel Burgas und ich freue mich sehr, durch die kommende Sendung durchzumoderieren. Wir starten mit einem neuen Thema, und zwar Generationen auf dem Arbeitsmarkt. Aktuell 2026 sieht man, dass vor allem Millennials und Generation X dominiert mit 60-70% der Erwerbstätigen. Dann haben wir Generation Z, sozusagen die Jüngsten, die doch schon 25-30% ausmachen, und Babyboomers, die Ältesten sozusagen, die mit 10-15% auch noch vertreten sind, aber immer weniger werden aufgrund der Pensionierungen. Die allerjüngsten, Generation Alpha, von denen hat man schon gehört in den Medien, die sind aber noch nicht auf dem Berufsleben oder im Berufsalltag vertreten. Und jetzt wollen wir in der kommenden Folge ein bisschen darüber reden, was macht es aus, wie ist der Arbeitsmarkt? Das wird viel diskutiert, das ist viel in den Medien. Und wir haben vier Protagonisten eingeladen, die ihre Perspektiven teilen werden, sei es gesamthaft über Generationen auf dem Arbeitsmarkt, sei es ein Deep Dive in eine einzelne Generation hinein. Und ich freue mich sehr, wenn ihr da dabei seid, liebe Zuhörer. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Thema Generation auf dem Arbeitsmarkt. Wir eröffnen mit einer Expertin auf dem Thema, und zwar mit der Barbara Josef. Sie ist Schweizer Unternehmerin, Beraterin und Vordenkerin, kann man sagen, im Bereich Zukunft der Arbeit. Sie ist schon sehr, sehr lange auf dem Gebiet unterwegs. Sie hat ihre eigene Beratungsfirma 529 AG, die sie vor 10 Jahren genau gegründet hat. Sie ist selber Mitglied der Geschäftsleitung von Microsoft Schweiz. Sie hat den Homeoffice Day ins Leben gerufen, wo nachher dann in die Work Smart Initiative übergegangen ist. Und spannend ist aber auch, wo sie herkommt. Sie hat nämlich ursprünglich mal als Lehrerin angefangen. Also hat einen rechten Weg hergelegt, verschiedene Einblicke gehabt. Sie hat auch noch an der HSG promoviert. Also ganz, ganz vieles schon geleistet, und es ist genau die Richtige, um das Thema zu eröffnen heute. Herzlich willkommen, Barbara.
Danke vielmals, Muriel.
Ja, Barbara, ich habe es gerade schon gesagt, du bist eigentlich Vordenkerin in der Schweiz für das Thema Zukunft der Arbeit. Du hast ganz viel gewirkt, du wirkst ganz viel. Ursprünglich mal mit dem Homeoffice-Thema angefangen, auf dem Gebiet promoviert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Heute ist das natürlich viel vielschichtiger geworden. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, auch mit dem Thema Generation auf dem Arbeitsmarkt, das ein bisschen zu beleuchten. Aber zuerst mal zu dir persönlich, wo du eingestiegen bist in der Arbeitswelt. Was war deine Haltung zum Thema Arbeit?
Für mich hat es Arbeit in dem Sinn jetzt reinen Gelderwerb gar nicht so gegeben, sondern mir ist es immer darum gegangen, wo habe ich Leidenschaft und was möchte ich machen und was mache ich mit dem Herz. Und das ist zum Glück auch heute noch so. Ich glaube, es gibt Wege, um einfacher reich zu werden, als immer seiner Leidenschaft nachzugehen, weil das bedingt auch, dass man vielleicht einmal einen Pfad verliert, wenn er austrampt ist. Mhm. Ich habe das immer so gemacht. Und ja, der Lohn dafür ist, dass man halt, oder dass ich das Gefühl habe, ich bin immer mit voller Energie dabei und entwickle mich auch selber auf den Themen zusammen mit Kunden und spannenden Projekten. Und so möchte ich auch weitermachen.
Spannend, ja. Pfad verlassen, wenn er ausgerannt ist. Sehr schön formuliert, dass man sagt, hey, das ist jetzt der nächste Schritt, wo ich möchte weitergehen. Jetzt, wenn wir gerade schon schauen, eben deinen eigenen Weg, jetzt, wenn wir auf das Thema Generationen schauen, würdest du dann sagen, es gibt überhaupt die Generation? Oder würdest du eher sagen, nein, das ist eigentlich schon der erste Mythos, dass man von diesen einen Generationen jeweils redet.
Mir stört eigentlich alles, wo man versucht, Sachen in eine Schublade zu zwängen. Und genau das sehe ich manchmal auch bei der Generation. Also, dass man es versucht, die Abkürzung zu nehmen und zu sagen, die ticken so, das greift für mich zu kurz. Ich glaube aber schon, es gibt so etwas wie Zeitgeist. Also das Zeitalter, wo man drin sozialisiert wurde, ist prägend, auch für die Einstellung, die man der Arbeit gegenüber hat. Und das sehen wir jetzt beispielsweise in der Generation 1 oben an mir und noch weiter zurück. Die haben aber das so etwas gesehen wie Pflicht, eine Verpflichtung. Und dort sind die persönlichen Bedürfnisse nicht so stark im Fokus gewesen, wie sie es heute sind. Ja. Generationen heute lernen zum Glück sehr früh in der Schule auf sich zu achten, auf ihr Wohlbefinden, schauen, dass sie ihre Stärken einsetzen können. Das heisst, sie treten natürlich ganz anders auf am Arbeitsmarkt. Ja. Also ich glaube, die Sozialisierung und so der Zeitgeist ist das eine Thema. Und das zweite ist natürlich auch die Wirtschaftslage. Man darf nicht vergessen, in der Schweiz haben wir das Privileg, in einer sehr gesunden Wirtschaft zu sein, die robust ist. Ja. Und das heisst, in einer Wirtschaft, die eher Tendenz ist zu einem Fachkräftemangel, haben natürlich die Arbeitnehmenden auch die grössere Stimme. Also sie werden auch gehört. Und das ist auch noch wichtig. Oder? Nur, dass ich Wünsche habe, heisst noch lange nicht, dass die auch gehört werden und dass ich dann quasi ein erfülltes Berufsleben habe.
Ja, das heisst, eben, wenn es gerade Zeitgeist spielt eine wichtige Rolle, wo ich aufgewachsen bin, Sozialisierung, die Wirtschaftslage. Natürlich ist es noch Arbeitgebermarkt, ist es noch Arbeitnehmermarkt. Ich höre auch immer mal wieder, ja, die Lebensphase spielt ja auch noch eine Rolle. Ob ich jetzt gerade in der Sturm- und Drangphase bin oder eher gerade sesshaft und mehr Stabilität brauchen oder will, ist das so die dritte Komponente?
Genau, das wäre noch eine wichtige Komponente. Natürlich mit der eigenen Lebensphase verändert sich auch die Bedürfnisse. Also jetzt beispielsweise, wenn man in die Phase kommt, wo Kinder da sind, wo man muss schauen, dass man auch Familienzeit hat, dann muss man auch im Berufsleben vielleicht Prioritäten anders setzen. Ja. Und das macht es auch so vielschichtig. Darum zeigt das auch sehr schön, dass die Schublade nicht verhebt, weil die Kombination entscheidend ist.
Ja.
Und vielleicht auch ein wichtiger Punkt, die Schublade braucht es auch nicht, weil wenn wir Arbeitskulturen haben, wo die Mitarbeitenden eingeladen sind, sich einzubringen und ihre Wünsche auch anbringen, dann muss auch niemand Gedanken lesen oder überhaupt sich überlegen, was jetzt ein Typus Mensch braucht, sondern man spricht es ganz offen aus und sucht einen Weg.
Ja, miteinander. Also mehr Gestaltungsraum anbieten.
Genau.
Jetzt hast du eben vorhin gesagt, die Wirtschaftslage, die ja unterschiedlich ist, was würdest du denn jetzt sagen, hat sich die letzten 20 bis 30 Jahre auch verändert auf dem Arbeitsmarkt? Oder wie hat sich die Arbeitswelt verändert, wo du gleich auch sagst, ja, das hat dann halt auch einen Einfluss auf die Menschen auf dem Arbeitsmarkt?
Sehr spannend ist es, wenn man vielleicht gerade den Steg vom Begriff New Work nimmt. Du hast ja jetzt seit der Pandemie, zählt das zu den 12 Megatrends, wie das Zukunftsinstitut immer beziffert. Und der Begriff New Work ist im 1984 geprägt worden vom Sozialphilosoph Friedrich Bergmann. Und das war eine Zeit, in der die Wirtschaft durch schwierige Lagen gegangen ist. Also nach zwei starken Rezessionen hat ganz klar Arbeitslosigkeit geherrscht. Und er hat dann so als Visionär quasi dazu aufgerufen, dass die Arbeit muss menschenzentriert sein und sinnhaft. Das war vor ziemlich genau 40 Jahren. Und ich habe schon mal das Thema New Work versucht, in meinem Blog würdevoll zu beerdigen mit Rest in Peace New Work. Aus dem einfachen Grund, weil das, was vor 40 Jahren geholt hat, nämlich einem Individuum eine Stimme geben, ist heute nicht mehr unser vordringlichstes Problem. Heute lernt das Kind, wie gesagt, schon in der Schule für sich einzustehen und ihre Bedürfnisse. Wir haben eher schon wieder das Problem, dass es schwierig ist, ein Kollektiv zu bilden.
Ja.
Und es ist schwierig, komplexe Probleme, wenn man sie aktuell haben in der Gesellschaft und Wirtschaft, zu lösen, wenn man keinen gemeinsamen Rahmen mehr hat.
Ja.
Und da sehen wir jetzt so ein bisschen, in der Aktualität ist in der Schweiz der Arbeitsmarkt gut. Seit dem Herbst 2023 klingt der Fachkräftemangel wieder ein bisschen ab. Das heisst, Arbeitgebende und Arbeitnehmende sind wieder ein mehr auf Augenhöhe und ich begrüße das sehr, weil es ist ungesund, wenn ein komplettes Ungleichgewicht herrscht. Dann kann eine Seite ihre Forderungen durchsetzen, obwohl es vielleicht in der Gesamtbetrachtung gar nicht gut ist. Und ich glaube, wir sind jetzt wieder in einer gesünderen Situation, heisst ein weniger offene Stellen, aber dafür auch ein bisschen weniger unrealistische Forderungen.
Ja, das erfordert dann auch wieder ein Umdenken, oder? Dass man sagt, hey, es ist wieder mehr das Miteinander. Ich finde es schön, dass du gesagt hast, mehr Kollektiv, das fehlt schon extrem. Es ist schon in der Pandemie in die eine Richtung geschwenkt, das Pendel, wo man gesagt hat, Individualität, die heiße, viel Wünsche. Ich finde es immer so interessant, wie viele sich zum Beispiel ein Haustier zu tun haben. Und was dann nachher wieder geheißen, zurück ins Büro sind, viele gesagt, nein, das geht jetzt nicht, weil ich habe meinen Alltag so organisiert, dass das wie gar keinen Platz mehr hat. Und ich dann auch gesagt habe, aber es ist ja schon noch ein Tauschgeschäft zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Und das ist vielleicht bezeichnend. Also wenn wir jetzt sagen, wir schauen 40 Jahre zurück, dann hat es in den 40 Jahren einen starken Bruch gegeben. Also Covid, die Erlebnis kann man als eine Zäsur oder eine sprunghafte Veränderung sehen. Und für das ganze Thema digitales Zusammenarbeiten ist natürlich Covid quasi ein Segen gewesen. Also man hat müssen schlagartig digitaler werden, man hat aber auch dürfen experimentieren. Darum ist es so eine mächtige Umstellung gewesen. Also man hat müssen und können erste Schritt machen. Es ist allen gleich gegangen. Es hat so ein Prinzip Best Effort geholt. Das finde ich sehr einen schönen Begriff. Und gleichzeitig haben sprunghafte Veränderungen natürlich auch immer Gefahr, dass man nicht evolutionär lernt, damit umzugehen, sondern wenn man vorher nie hat können, flexibel oder jetzt von irgendwo aus arbeiten und dann plötzlich 5 Tage, dann verliert man ein bisschen die Fähigkeit, auch im Team auszuhandeln. Was ist denn für uns gesund? Was macht Sinn für das Team? Wie können wir auch Beziehungen zu unseren Anspruchsgruppen aufrechterhalten? Und das macht es so schwierig, oder weil die Veränderungen so gross und sprunghaft sind. Und erklärt auch, warum viele im Nachgang jetzt Mühe haben, weil sie sich verloren haben und jetzt wieder nachjustieren müssen.
Ja, nachjustieren ist wahrscheinlich der entscheidende Begriff, wo viele noch mit drin sind. Oder auch vergessen, dass man es noch machen müsste. Und dann irgendwie so dem Raum einfach noch sind, wo man merkt, das ist noch nicht ganz rund.
Lost in Transformation, genau.
Ja, genau. Jetzt eben haben wir so ein bisschen gesagt, ja, es hat sich verändert. Eigentlich ist der Begriff New Work schon seit 40 Jahren rum. Mit dem Mensch stark ins Zentrum gesetzt, jetzt ist mehr wie das Kollektiv. Wie ist es bezüglich Erwartungen an die Arbeit über die letzten Jahre, wo sich es verändert, hat sich es am stärksten verändert? Also, es sind ja immer noch viele Erwartungen da an Arbeit, aber nicht mehr die gleichen.
Ich glaube, man kann es so grob in 3 Phasen gliedern. Vielleicht ganz ursprünglich ist ja die Arbeit vom Begriff her, vom lateinischen Wort avus, Ackerland, und dann das mittelhochdeutsche Wort Arbeit, Mühsal oder Not. Und das war so der Ursprung gewesen, oder die Arbeit ist etwas, um das Überleben sicher, auch von der Familie, und ist häufig mit einer gewissen Unterwerfung verbunden gewesen, oder Unterordnung. Das heisst, man hat einfach irgendwie versucht, durchzukommen, und die Bedürfnisse haben gar keine Rolle gespielt. Mhm. Und dann ist so die Phase gekommen, können wir vielleicht Ende letzten Jahrhundert verordnen, wo fast umgekehrt hat, quasi Leben um zu arbeiten, also von Arbeiten um zu leben, das Umgekehrte. Und dort ist dann plötzlich die Identifikation und Status und die gesellschaftliche Position sehr stark in die Arbeit hineingekommen. Mhm. Dass sich Leute fast durch Arbeit definiert haben. Oder ein Soziologe hat mal gesagt, viele haben von der Arbeit das erwartet oder erwartet das, was man eigentlich früher von der Religion erwartet hat. Also fast
spannend.
Ungesunde Identifikation. Und die grosse Frage, wo stehen wir jetzt? Ich glaube, der unaufgeregteste Begriff, den ich mal gehört habe, war zu sagen, Arbeit ist einfach Teil eines gelungenen Lebens. Mhm. Und da sind wir automatisch im Bereich Integration. Also Arbeit nicht verteufeln als etwas, wo schädlich ist oder mich kaputt macht, sondern Arbeit als etwas, das mich genauso ausmacht und definiert als Mensch, wo mir auch eine Position gibt in der Gesellschaft. Aber ich möchte es kombinieren mit anderen Lebensbereichen. Mhm. Da sind wir so ein im Element von der Gestaltung drin. Mhm. Und ich glaube, es ist auch so, dass Firmen heute so offen sind wie noch nie für Mitgestaltung. Nicht nur quasi damit die Akzeptanz steigt von der Lösung, sondern die Lösung ist auch viel besser. Also wenn wir komplexe Probleme haben, dann hilft mehr Perspektivität. Das heisst, wir müssen aus verschiedenen Haltungen können auf ein Problem schauen und finden so dann zur besten Lösung. Und da sind wir auch beim Thema Generationen. Also wenn ich eine Krankenkasse bin, wo Kundinnen und Kunden habe von 0 bis 110, dann macht es keinen Sinn, wenn ich nur Digital Natives anstelle. Ja. Sondern ich muss die Population auch im Unternehmen vertreten haben.
Ja. Und das klingt für mich sehr ansprechend, Arbeit als Teil eines guten Lebens. Wenn ich jetzt die Arbeitswelt anschaue, habe ich trotzdem das Gefühl, dass ich immer noch sehr am Anfang oder in den Kinderschuhen, oder?
Ja, es wäre ein bisschen verkürzt, jetzt zu sagen, das ist so ein der reifste Zustand, mhm, und der beste. Muss vielleicht auch mal so sehen, es gibt auch Länder, wo die Leute nur schon stolz sind, einen Job zu haben. Mhm. Und es ist dann fast einfacher, zufrieden zu sein, wenn man nicht immer noch weiter sucht. Also wir sind natürlich auch ein bisschen in einer Wohlstandsfalle. Es geht uns immer besser und wir wollen immer mehr und wir halten aber auch immer weniger aus. Also jemand hat mal gesagt, wir sind in einer Bequemlichkeitskrise. Und das finde ich auch gefährlich. Also wenn wir versuchen, alles zu vermeiden, wo wir irgendwie unlustig sind, ja, dann wird der Raum, wo wir uns wohlfühlen, immer kleiner. Ja. Und das finde ich im Moment sehr ein aktuelles und wichtiges Thema. Ich mache viel aktuell auch Referat zum Thema Wohlfühlkultur gleich Leistungskultur, weil, mhm, wir hören jetzt so ein bisschen mit dem Abklingen vom Fachkräftemangel so die Hardliner-Stimme von «Fertig, New Work, jetzt wird wieder richtig geschafft».
Das hat in die Hände gespuckt.
Genau, das ist mir genau auch in den Sinn gekommen. Plötzlich versteht man Songtext. Und für mich ist das ein Trugschluss. Also ich bin bei den Firmen, ich würde mir wünschen, dass wir wieder so Sachen haben wie Freude an Leistung, Berufsstolz, das wünsche ich mir alles. Mhm. Da bin ich total bei den Firmen. Aber das Wohlbefinden ausspielen gegen Leistung macht keinen Sinn, weil die sind direkt korreliert. Da, ja, gibt es auch Studien dazu, die zeigen, dass die Börsenperformance deutlich korreliert mit dem Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Das heisst, wir müssen quasi indem wir schauen, dass es den Leuten gut geht, geht es auch der Firma gut. Ich glaube aber, wir müssen unsere Vorstellung von Wohlbefinden ein bisschen hinterfragen. Also das ist ja nicht die passiven Angebote, die man konsumieren kann, wie jetzt Freizeit, Fitness, Entspannung, sondern vielmehr Kultur, wo man immer wieder fragt, wie möchtest du dich einbringen, was hast du für Ideen, wie könnten wir es zusammen gestalten? Und auch eine Kultur, wo die Mitarbeitenden auch einander gut Sorge haben. Also eine gute Betriebskultur ist ja nicht nur Führungssache, sondern ich kann ja auch meinen Kollegen ein Kompliment machen, wenn sie etwas erstmal macht. Und das ist für mich so ein vielleicht ein neues Verständnis auch von Wohlfühlkultur.
Und es bringt wieder das, was du vorher gesagt hast, das Thema vom Kollektiv, oder? Auch wieder einander Sorge haben, ein Miteinander, wo ja ein Element ist, wo in der Pandemie viele gefällt oder viele vermisst haben, was ich gesagt habe, hey, es ist sehr einsam und uns fehlt eigentlich das Miteinander oder wir sind soziale Wesen, wir spüren das. Wo ich habe mir aber gedacht, wir haben es nicht ganz geschafft, nach der Pandemie, dass wieder richtig zu dem Miteinander kommt.
Man sieht so ein bisschen wie beides. Also es gibt auch Firmen, die gesagt haben, also sie haben vorher schon sehr starke Kultur gehabt und die haben die Pandemie noch als zusätzlich bestärkend empfunden. Also quasi eine Organisation, die ein sehr stabiles Fundament hatte, hat noch besser zusammengeschafft und hat unkompliziert miteinander Probleme gelöst. Und Firmen, die eher auf einem schwachen Fundament gebaut sind, ist das dann quasi noch zerfallen. Und das sind Effekte, die man überall beobachtet, sei es jetzt Digitalisierung im breiten Sinn oder künstliche Intelligenz oder Sachen wie Homeoffice, dass die nicht per se eine Wirkung haben, sondern sie verstärken das, was schon da ist. Und das macht es so komplex. Oder wenn Führungskräfte aus 10 verschiedenen Unternehmen als gleich Seminar gehen, dann gehören sie zwar eine Theorie, aber sie stehen an einem völlig anderen Ort. Ja. Also wir haben heute nicht einfach Rezepte, die man eins zu eins ausrollen kann, sondern man muss wie situativ ein Stück weit Gegensteuer geben.
Jetzt hast du vorhin noch gesagt, eben die Bequemlichkeitsfalle, dass man dann immer mehr den Raum, wo man sich wohlfühlt, kleiner wird. Das ist ja auch ein bisschen Kritik, die man vielleicht bei der jüngeren Generation haben gehört auf dem Arbeitsmarkt oder an der jüngeren Generation. Man merkt aber grundsätzlich, gesellschaftlich die mentale Erschöpfung ist da oder ist ein grosses Thema. Ich habe letztes Jahr von einer Krankenkasse ein Heftchen in der Hand gehabt, wo es genau das Thema war, von den Jungen, wo man merkt, wie lange man warten auf den Platz. Inwiefern spielt das auch eine Rolle, eben mit den Bequemlichkeitsfallen oder merkt man Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt, je nach Generationen, dass die einen dann eben eine andere Haltung haben und die anderen vielleicht sogar schon mehr in dieser Bequemlichkeitsfalle sind, wo man eben merkt, was du vorhin gesagt hast, Freude, Leistung und Wohlbefinden müssen sich nicht ausschliessen, sondern können sich sogar noch bekräftigen gegenseitig.
Der erste Punkt ist vielleicht so eine Einordnung von dieser Aussage, es geht uns schlechter. Also die Zahlen zeigen eigentlich schweizweit, aber auch weltweit, dass so viele Leute sich mental erschöpft fühlen wie noch nie. Und das ist doch erstaunlich, weil wir arbeiten historisch gesehen so wenig wie noch nie. Mhm. Also viele Arbeitsstunden, aber aufteilt auf mehr Leute. Ja. Und zu so guten Arbeitsbedingungen wie noch nie, zumindest in einer entwickelten Volkswirtschaft wie der Schweiz. Und dort sieht man halt auch das Thema Leistungsfähigkeit, aber auch Ermüdung ist nicht mehr so stigmatisiert wie früher. Das heisst, automatisch sind heute Zahlen ein bisschen höher oder im roten Bereich, weil gerade auch junge Menschen sensibler sind für ihre Gefühle und Bedürfnisse und ihr Wohlbefinden. Und das ist eine sehr gute Neuigkeit. Also wenn man bei Jungs fragt, wie geht es dir? Und die Person sagt, ja, nicht so gut, dann hätte man vor 30 Jahren die Antwort bekommen, super. Und am nächsten Tag wäre die Person vom Stuhl gekippt. Ja. Das ist etwas, was die junge Generation mitbringt. Die achtet auf sich und nicht erst, wenn sie eskaliert. Und gleichzeitig wird man ja nur resilient, das ist das grosse Schlagwort, wo wir drin sind, durchs Erleben. Und dort wiederum sieht man, dass die älteren Generationen stärker sind, weil sie halt grössere Krisen durchlaufen haben und vielleicht auch noch ein weniger begleitet sind. Und Resilienz baut man halt wirklich nur auf, durchs aktiv durchleben. Und da sind wir jetzt eigentlich bei der Traumkombi, nämlich ein jüngerer und ein erfahrener Mensch zusammen. Ja. Der erfahrene Mensch bringt Resilienz mit, könnte das eine junge Person mitgeben oder so ein ja, sensibilisieren. Gleich. Und die junge Person könnte vielleicht der älteren Person auch ein bisschen das Gefühl für das eigene Wohlbefinden mitgeben und ein besseres Sensorium. Das wäre eigentlich eine tolle Kombination.
Sehr. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, aus dieser Perspektive hätte es wahrscheinlich noch fast niemand gesehen auf dem Arbeitsmarkt, oder?
Es wird halt häufig werden Sachen gegeneinander ausgespielt. Ja. Und jetzt vielleicht nochmal so eine Anekdote beim HR-Barometer, wo die Uni Zürich, Udela Grote und Luzern rausgehen, sieht man zum Beispiel, welches die motivierteste Kohorte ist. Und das sind die zwischen 55 und 65. Und da steht jetzt natürlich diametral entgegengesetzt zum Jugendlichkeitshype. Ja. Also am Arbeitsmarkt werden viele junge Leute gesucht. Die sind quasi auch noch günstiger. Aber wir schauen dort nicht beim Auto oder beim Computer, wie man sagen, Total Cost of Ownership. Wir vergessen, dass die jüngeren Menschen eine höhere Wechselbereitschaft haben. Also der Schnitt ist je nach Studie zwischen 14, das ist noch ein langer Wert, Monat bis zu 9 Monaten.
Wow, awesome.
Und wenn ich jetzt natürlich in einer Zeitspanne 10 junge Menschen habe im Vergleich zu jemand oder zwei älteren Personen, dann bin ich gesamthaft gesehen, vermutlich fahre ich günstiger, trotz der hohen Sozialkosten.
Ja.
Also vieles in der Wirtschaft ist natürlich eine Frage, was ist der Betrachtungshorizont? Oder wenn ich sage, Sensibilisierung für Vielfalt oder Weiterbildung allgemein kostet viel, das stimmt, aber wir rechnen meistens nicht rein, was passiert, wenn die guten Leute das Boot verlassen. Und,
ja.
und darum muss man da immer genau hinschauen. Und
ja.
auch, vielleicht sollte man auch Wert haben, um Sachen auch machen, die erst langfristig sich auszahlen.
Ja, ich glaube, das ist schon das eine, das sind effektive Kosten jetzt. Und das andere sind theoretische Kosten in der Zukunft. Also auch eben die Rekrutierungskosten, die anfallen. Das sind ja so eine Zahl, die eigentlich alle wissen. Und trotzdem wird sie eigentlich nie eingerechnet, wo wir eigentlich genau müssen da sagen, müssen wir zweimal anschauen.
Doch kommen wir natürlich auch noch auf ein Thema, das auch sehr wichtig ist. Also wir reden viel von New Work, Future Work und spielen manchmal in neue Arbeitswelten mit alten Anreizsystemen. Also solange natürlich, gerade so in der globalen Firma, ist das Thema quartalsweise Accountability extrem wichtig. Das heisst, wenn ich weiss als CEO, ich muss einfach von Quartal zu Quartal hüpfen, sind natürlich meine Anreize, in etwas zu investieren, was sich in 5 Jahren auszahlt, sehr klein.
Ja.
Und das beobachte ich im Moment in vielen Firmen. Jetzt nehmen wir als Beispiel, die meisten Organisationen verbringen längst über 50% der Zeit in Projekten, haben aber immer noch Kaderbenefits.
Mhm.
Das heisst, wenn ich ein Millionenprojekt führe, bin aber nicht Kadermitarbeiter, dann habe ich weniger gute Bedingungen als jemand, der noch ein Kaderlevel hat, aber vielleicht faktisch eine Person führt und im Alltag viel weniger ins Risiko geht.
Ja.
Und da sind wir jetzt ein bisschen beim anstrengenden Teil der Transformation, nämlich, dass wir uns einmal Gedanken machen über die Rahmenbedingungen und nicht nur mit neuen Methoden experimentieren oder oberflächlich ein bisschen Homeoffice, sondern das Gesamtsystem auch anschauen.
Ja, ich glaube, da scheitern oder rennen ja auch die New Work-Expertinnen oder die Vordenker auch immer wieder rennen da an bei den Unternehmen, oder? Weil sie sagen, man müsse es an der Substanz besser anschauen. Und viele sind dann eben Homeoffice, ja oder nein, wo man dann natürlich jetzt für dich sowieso, wo man sagt, okay, das ist jetzt langsam ein bisschen langweilig, wenn wir immer noch über das diskutieren. Weil es eigentlich um anders würde gehen, um wirklich einen Wandel können herbeizuführen.
Absolut. Und gleichzeitig versuche ich immer, der Firma Mut zu machen, sich nicht zu überfordern mit dem Tempo. Also ich finde, den Anreiz muss man nicht als erstes anschauen. Aber jetzt beispielsweise an einer Fachhochschule oder Uni, wenn man sich wundert, dass wenig Zusammenarbeit zwischen den Departements stattfindet, muss man sich einfach die Frage einmal stellen, bevor man die Leute permanent in Workshops und Apéros steckt. Hat es nicht auch noch andere Gründe, die da sind? Für mich ist es eher der Aufruf, um genau hinschauen, als die Vorstellung von, es muss perfekt sein und vor ist es nicht New Work oder Future Work.
Ja.
Das würde ich mir eher Sorgen machen. Ich bin grosser Fan davon, im Kleinen etwas zu machen.
Ja.
Und das wird zu einem neuen Erlebnis führen. Das Erlebnis wird unsere Haltung verändern und die Haltung nachher aus Verhalten. Also ich bin eigentlich eher dafür, dass man es unaufgeregt im Kleinen macht, aber ehrlich anschauen und in einer Kultur, wo man eben auch kritische Einwände reinbringen.
Ja, die kleinen Schritte, die dann einen doch langfristig ans Ziel bringen. Jetzt nur mal so ein bisschen, wenn wir die Generation auf dem Arbeitsmarkt sehen, auch im Kontext von der neuen Arbeitswelt, was ein Klischee, das man oft auch hört, ist ja, sie sagen anspruchsvoller. Würdest du sagen, das ist so oder sind sie einfach klarer in dem, was sie wollen?
Auch da wahrscheinlich wieder das Zeitgeist-Thema. Letztes Jahr über diesen Satz prägt, wir kommen eigentlich von einer Leistungsgesellschaft in eine Anspruchsgesellschaft. Das sehen wir auch bei Entscheidungen wie 13. AV oder die Vorstellung, ich fliege auf Dubai, obwohl schon klar ist, dass es Spannungen hat im Mittleren Osten. Und das EDA ist dann mein Reisebüro.
Ja.
Also da habe ich schon ein bisschen Mühe mit dieser Vorstellung. Und ich glaube, auch da ist ein Stück das Zeitgeist-Thema. Das können wir jetzt nicht alles an einer Generation allein aufladen. Ich glaube aber schon, dass die Generation mit einer anderen Selbstverständlichkeit ihre Bedürfnisse adressiert. Und ich finde das auch gut und gesund.
Mhm.
Mir ist es dort wichtig, dass wir trotzdem das Thema Verlässlichkeit im Fokus haben. Und das sind Erlebnis, das ich in der Praxis habe, jetzt ein Beispiel, das ich gehört habe, wo eine Person den Arbeitsvertrag unterschrieben hat und bereits eine Woche später bei der HR-Leitung gesagt, ich brauche mehr Lohn, so komme ich nicht durch. Und das sind dann für mich, das ist nicht eine Frage von den Ansprüchen klar kommunizieren, sondern es hat mit der Verlässlichkeit zu tun, dass ich, wenn ich mich auf etwas einlasse, dass ich dann das auch durchhalte und durchstehe. Und mit dem habe ich eher Mühe.
Ja.
Wenn Ansprüche kommuniziert werden, ist das eigentlich für alle Seiten etwas Tolles. Und da bewundere ich die junge Generation, dass man nicht, meine Generation hat noch gelernt, du mal dich 3 bis 5 Jahre abkrampfen und dem fragst du nicht nach einer Lohnerhöhung, sondern du wirst gesehen. Ja. Und da ein bisschen davon wegkommen, das ist gesund.
Das ist sicher richtig, ja. Und in dem ganzen Kontext haben wir jetzt eine wichtige Gruppe irgendwie noch ausgelanzt. Was sind das für die Führungskräfte, die im Umgang in der Kulturentwicklung eine wichtige Rolle spielen in den Unternehmen? Was ist die Rolle der Führungskräfte, wenn man auch über die Generation auf dem Arbeitsmarkt redet?
Ich glaube, Führungskräfte haben eine schwierige Zeit, weil natürlich im Zug von der Entwicklung in der Arbeitswelt auch das Thema Macht neu hinterfragt wird. Und es kommen neue Formen, wo viel mehr partizipativ, Augenhöhe ist. Aber etwas, glaube ich, wo wir in der Schweiz eigentlich sehr gut im Griff haben. Also der Schweizer Arbeitsmarkt ist prägt von Beziehungen auf Augenhöhe, von viel Mitverantwortung und auch an einer sehr hohen Motivation. Also bei uns, da sind wir schon sehr weit. Ich glaube, da können wir ein Stück weit auch stolz sein. Jetzt für die Führungskräfte ist es natürlich schwierig, die sind eigentlich immer dreifacher Wandel. Sie müssen ihr Fachgebiet weiterbringen. Da ist jetzt kein enormer Treiber, der wieder gerade neu mischt. Sie müssen sich selber reflektieren, also überlegen, wenn ich jetzt eine Mitarbeiterin führe, die 30 Jahre jünger ist als ich, kommuniziere ich denn überhaupt zeitgemäss? Mhm. Also bin ich noch à jour? Oder was kann ich machen, um fit zu bleiben? Und das Dritte ist natürlich, sie sind selber unsicher. Wir nehmen ihnen beispielsweise den Büroplatz weg und sie müssen dann aber mit Begeisterung die Fahne schwingen und vorausgehen und sagen, hey, New Work, Work Smart ist etwas total Lässiges. Ihr könnt euch darauf freuen. Ja. Also die sind, glaube ich, sehr gefordert. Das ist anspruchsvoll. Und gleichzeitig, glaube ich, ist die Führung noch nie so eine sinnhafte Rolle gewesen wie jetzt. Weil es hat letztens einen schönen Artikel gehabt im Harvard Business Review, wo so klar aufgezeigt hat, natürlich sind wir total ausgeliefert gewissen geopolitischen Entwicklungen, auch Klimaentwicklungen. Aber der Raum, wo wir arbeiten mit den Mitarbeitenden, wo sie können Zuversicht schöpfen, wo sie können neue Fähigkeiten lernen, wo sie können sich als wirksam empfinden in einem guten Rahmen, wenn das Führung kann, dann ist der Wert immens. Und zwar nicht nur auf die Arbeit bezogen, sondern die Leute gehen zufrieden heim und empfinden sich auch dort als wirksam und mächtig. Und ich versuche das immer den Führungskräften zu sagen, dass es ihrem Beitrag noch nie so wichtig war wie jetzt und dass auch ihre Möglichkeiten enorm hoch sind. Heisst aber halt, man muss sich mit Zuversicht dem Wandel stellen. Im Moment, wo man selber müde ist und abhängt oder am schlimmsten ist, sich solidarisiert und fast ein bisschen als Opfer sieht, ist es natürlich nicht mehr möglich, diese Rolle auszuleben.
Ja, aber es ist immer mal in der Frage, wie viel Führung braucht es dann überhaupt noch eben bei allem Mitgestalten und auf Augenhöhe. Und die Heike Bruch, die ja für Personal und Führungsthemen Expertin ist, sagt auch, Führung wird es immer brauchen und eher noch mehr, oder? Weil die Leute eigentlich noch mehr auch Orientierung suchen. Nicht mehr die gleiche allwissende Person wie vorher, sondern eben ihnen das Zuversicht und eine Wirksamkeit, finde ich einen schönen Begriff in dem Zusammenhang. Ja.
Da hat ja mehrere, auch an der HSG, die sich mit Führung auseinandersetzen. Antoinette Weibel hat mich sehr beeindruckt, die gesagt hat, die Führungskräfte der Zukunft müssen nicht Helden sein, sondern sie müssen andere zum Glänzen bringen. Sie müssen mit viel Gefühl und sogar den Begriff Liebe, die sie braucht, führen und diesen Menschen auch eine Heimat geben. Und das ist für mich das Bezeichnende. Führung braucht es umso mehr in Zeiten von Ungewissheit, im Sinne von Orientierungsstiften, Mut machen, Wertschätzung gegenüberbringen, auch Klarheit, Fokus setzen, auch die Strategie immer wieder runterbrechen. Das braucht es unbedingt. Was sicherlich vorbei ist, ist quasi Kraft seines Amtes, Macht einsetzen.
Ja.
Also, dass man aus der Position heraus Vorteil zieht. Ich glaube, diese Sachen sind vorbei. Auch das Gefühl vom charismatischen Leader, wo jetzt alle blind folgen. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Und dann merken wir, da kommen andere Begriffe wie Demut, Servant Leadership. Das merken wir in der Führungsliteratur und zwar schon eine Weile. Die Themen sind nicht ganz neu.
Ja. Jetzt haben wir die Führung und in denen ist natürlich ganz nahe eigentlich der Nachbar oder übergrifflich das Thema Unternehmenskultur, wo dann auch entscheidend ist. Auch da wieder für die Zusammenarbeit auf dem Arbeitsmarkt. Wie wichtig ist denn eigentlich die Unternehmenskultur, dass du sagst, Generationen können erfolgreich zusammenarbeiten in einem Unternehmen.
Die Unternehmenskultur ist das Allerwichtigste, also der Social Glue. Und das Interessante ist, dass ich habe das Thema am Anfang gar nicht verstanden, weil man hat so ein Gefühl, das ist wie Luft und das ist einfach da. Man merkt Sinn, wenn man vielleicht vom ersten Arbeitgeber in den nächsten wechselt und vielleicht völlig am falschen Ort ist. Ist mir das mal so gegangen, ich habe einen Job gehabt in einer Firma, wo ich bei jedem Rotlicht gehofft habe, es wird rot, wenn ich ins Büro gefahren bin.
Und also, ein bisschen länger.
Genau, also der Social Glue ist für mich alles, nämlich er entscheidet, ob die Mitarbeitenden bereit sind, sich einzusetzen, ins Risiko zu gehen, auch über den juristischen Vertrag raus sich einzusetzen, sich auch ein Stück weit identifizieren mit der Aufgabe und auch voraus und mitdenken. Der Raphael Gürgen von Vitra hat mal sehr schön gesagt, Kultur ist eigentlich nicht etwas, was zwischen uns zwei ist, sondern es ist das Erbe von einem Unternehmen. Und das finde ich sehr eine schöne Vorstellung. Wenn ich in ein Unternehmen gehe, dann trete ich das Erbe an und ich habe die Aufgabe, das Erbe vorausschauen und weiterzuentwickeln. Mhm. Und ich würde mir die Sicht wünschen, dass wir bewusst eine Kultur suchen, wo wir mit unseren Werten reinpassen und dann uns auch die Frage stellen, was kann ich beitragen mit meinem Wissen, meiner Fähigkeit, um das Erbe weiterzubringen und nicht einfach die Frage von, ich hätte es jetzt aber gerne so und wie können wir jetzt, also dass wir das nur aufs Zwischenmenschliche spielen.
Ja, so ein ganzheitlicher, was heisst das dann für die Nächsten?
Ja, und auch da eine gewisse Demut zu überlegen, was ist die DNA von dieser Organisation und wie kann ich mich in die einbringen. Nicht die Vorstellung von, die Welt muss sich um mich herumtrüllen.
Ja. Jetzt, wenn man ein bisschen den Blick in die Zukunft richtet, es gibt Unterschiede, es gibt verschiedene Generationen, es gibt verschiedene Unternehmen, die unterschiedliche Kulturen leben und das braucht es auch, das ist auch gut. Werden die Unterschiede wichtiger zukünftig oder unwichtiger, weil man, wie gesagt, das verschwimmt irgendwann komplett?
Wir haben Unterschiede auf zwei Ebenen. Das eine ist die Vielfalt der Mitarbeitenden und die werden noch viel wichtiger. Also im Zeitalter des starken Ich werden auch die Forderungen oder die Vorstellungen von, was ist ein guter Arbeitsplatz, weiter auseinandergehen. Und die Passung von dem Wert der Mitarbeitenden zu dem Wert und der DNA und dem Ziel von einer Organisation, die wird noch wichtiger. Das heisst, im Rekrutierungsprozess muss eigentlich gelingen, in sehr kurzer Form herauszufinden, wer passt eigentlich zu uns. Mhm. Ideal wäre eigentlich auch nicht, das nur im Rekrutierungsprozess machen, sondern wirklich so ein bisschen Probe schaffen. Es gibt ja eine Firma, wo die Leute nach der Probezeit $3,000 bieten, wenn sie gehen.
Wow.
Und das ist ja eigentlich der Test. Quasi, wenn du nur ein bisschen Zweifel hast, dann nimm das Geld und renn. Ja. Also das würde ich mir wünschen, dass die Passung, dass man noch besser auf die schaut. Und dann kommt natürlich auch die Unterschiedlichkeit auf Ebene der Organisationen. Wenn man jetzt solche Webseiten anschaut und würde dann einen Text vorlesen, hätte man wahrscheinlich Mühe herauszufinden, um was für eine Firma es sich handelt. Mhm. Dort, glaube ich, muss es gelingen, authentisch. Ich habe wirklich sehr gerne den Begriff DNA herauszustellen. Also was macht uns aus? Und ein Reiseanbieter hat ganz eine andere DNA als beispielsweise ein Holzverarbeitungsbetrieb. Mhm. Und ich versuche immer, den Kunden Mut zu machen, wenn sie das Thema Future Work vor Augen haben. Also wo wollen wir uns transformieren, dann muss das entlang von dieser DNA sein. Also jetzt der Reiseveranstalter bietet vielleicht Workation, dass Leute, die vom Reisen träumen, einmal können vielleicht 2 Wochen, 2 Monate in so einer Liegenschaft im Ausland arbeiten und so als das Herzstück kennenlernen. Bei einer kleinen Schreinerei biete ich vielleicht den Mitarbeitenden an, dass sie die Werkstatt über das Wochenende benutzen. Vielleicht träumt ja der eine oder andere davon, mal sich selbstständig zu machen und kann so schon mal ein bisschen ausprobieren.
Ja.
Und das finde ich extrem wichtig. Also das Thema Future Work ist nicht ein Blueprint, wo alle eins zu eins können umsetzen, sondern man muss wie herausfinden, wie kann ich mich entlang von meinem Unternehmenszweck der DNA weiterentwickeln und wie gelingt es mir denn, an die richtigen Leute zu finden und zu binden. Und das ist eigentlich im Kern.
Ja, ich finde das auch spannend, wie jetzt auch Firmen, die auf Social Media sind, ist es auch extrem unterschiedlich und da muss man schmunzeln, aber man merkt einfach, es passt so zu dieser Firma, zu dieser DNA, dass es auch passt, oder? Egal jetzt, wie geschnickelt das daherkommt oder eben nicht. Aber es ist dann irgendwie einfach authentisch genau für die Firma. Das finde ich immer faszinierend, je nachdem, was man dann halt so sieht.
Absolut.
Ja. Jetzt, was würdest du sagen als Expertin, Barbara, was sollten die Unternehmen heute verstehen, damit sie auch zukünftig noch erfolgreich sind?
Ja, ich glaube, die grosse Frage ist, wie bleiben wir relevant bei den aktuellen und zukünftigen Mitarbeitenden und natürlich auch bei Anspruchsgruppen. Und die Bedürfnis verändert sich im Moment sehr schnell in der Innensicht, Mitarbeitende, aber auch in der Aussensicht. Und darum ist die Offenheit gegenüber Veränderungen enorm wichtig. Also die Firmen müssen ein gutes Sensorium haben, um zu merken, wenn sich etwas verändert. Das machen Startups besonders gut, weil die halt outside in denken, oder? Also die sind nur auf Probleme, jetzt sich überspitzt formuliert, aufmerksam und überlegen sich nachher, welche Lösung kann ich bieten. Und im Gegensatz dazu haben wir vielleicht bei einem etablierten Unternehmen eher das Denken, wie könnte ich das Produkt an eine neue Zielgruppe bringen oder wie könnte ich in diesem Produkt skalieren. Ja. Also ich glaube, der Outside-In-Blick, die Fähigkeit, sich selber kritisch zu hinterfragen oder wie der Steve Jobs gesagt hat, selber zu kannibalisieren, ist extrem entscheidend. Und zwar, weil wir sehr eine hohe Veränderungsdynamik haben. Und da kommen wir zurück zum Thema Kultur. Dass es wichtig ist, eben eine Kultur zu haben, wo der Lernende, der CEO auch kann sagen, du, ich habe gemerkt, wir haben gar kein Angebot in diesem Thema, ist da etwas geplant. Das heisst, man muss nicht perfekt aufgestellt sein, aber man muss diesen Impuls eine Chance geben, dass sie in den Kern vom Unternehmen kommen. Und Organisationen, die sehr starke Hierarchie haben und Liniendenken und keine psychologische Sicherheit, da kommen die Impulse viel zu spät.
Gut. Jetzt sind wir schon fast am Ende. Was wäre so die wichtigste Erkenntnis, die du uns nicht Zuhörerinnen und Zuhörer würdest du mitgeben?
Ja, für mich ist schon das Thema Future Work ist jetzt recht gehypt worden in den letzten 5 Jahren. Auch mit ungesunden Sachen. Ich würde mir wünschen, dass man den Trend ein bisschen fallen lässt und uns einfach überlegen, wie können wir zukunftsfähig bleiben, als Einzelperson, als Organisation. Also Freude empfinden an Veränderungen, uns auch so aufstellen, dass wir sie nicht immer nur aus dem Krisenmodus stemmen. Mhm. Also sehr unaufgeregt überlegen, was kann ich heute im Kleinen bewegen, wo mir hilft, einen mutigen Schritt Richtung Zukunft zu machen und sich nicht zu fest entmutigen lassen von Propheten in verschiedenen Fachdisziplinen, die vom eigenen Geschäft vielleicht viel zu wenig Ahnung haben. Also so eine eigenverantwortliche, neugierige Haltung, sich dem zu stellen, was einem entgegenkommt. Das wäre so mein Wunsch.
Super. Wir hören immer gerne mit 2 Fragen auf am Schluss. Die erste wäre so dein grösstes Aha-Erlebnis, das du so quasi du in der Arbeitswelt unterwegs bist.
Zum Glück habe ich nicht ein grösstes, sondern immer wieder kleine. Das ist, ich glaube, ich lerne jede Woche mein Thema neu kennen, durch die Fragen in den Betrieb. Und das macht es so anstrengend, aber auch so lustvoll. Und ich möchte mit diesen Fragen weiterhin unterwegs sein.
Es ist schon, wenn man so am Puls von der Zeit eigentlich ist, dass man dann immer wieder sagen kann, es ist wieder etwas Neues, was jetzt passiert. Ich versuche dann immer noch mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ich habe mir so viel mitgeschrieben. Du tust mich korrigieren, ergänzen. Zum einen, eben, was macht eigentlich Generationen aus oder ist das überhaupt der richtige Begriff? Du hast da gesagt, es ist im Inneren ein Zusammenspiel von Zeitgeist, also das Zeitalter, wo man sozialisiert worden ist. Wir haben die Wirtschaftslage, die natürlich auch prägend ist. Ist man in einer aufschreibenden Wirtschaftssituation oder in einer Rezession unterwegs gewesen. Und die Lebensphase, wo man selber drin steckt. Und diese 3 Aspekte zusammen führen dazu, dass es deutlich vielschichtiger ist, als einfach von den Generationen zu reden und eigentlich auch schade ist, in Schubladen zu denken, sondern eher zu überlegen als Unternehmen, wie können wir Gestaltungsspielraum geben, dass alle Mitarbeiter sich einfach einbringen können. Der zweite grosse Aspekt ist, dass jetzt eben der New Work-Begriff eigentlich sehr alt ist, gerade 40 Jahre vom Friedhof Bergmann, und da der Mensch im Zentrum war. Und jetzt eigentlich eher die Frage ist, wie bringen wir das Kollektiv dazu oder wieder ins Zentrum? Wie schafft man einen gemeinsamen Rahmen, wo man ihnen für alle etwas gut zu machen und nicht so ganz individualistisch unterwegs sind, wie wir vielleicht in den letzten Jahren auch eine gewisse Tendenz entwickelt haben. Da passen auch der Begriff so ein bisschen Lost in Translation, wo wir halt so ein bisschen sind seit der Pandemie, dass viele Unternehmen wieder ein bisschen am Tauziehen sind mit den Mitarbeitenden, wie man sich eigentlich ausgestalten will. Dann ein wichtiger Aspekt, den du gesagt hast, ist, wo kommen wir her in der Arbeitswelt? Wir kommen vom eben Arbeiten, um zu leben. Dann ist Leben, um zu arbeiten, wo es viel mit dem Thema Status, Identifikation zu tun hat. Und jetzt eigentlich auf dem Weg sind, zum Thema Arbeit als Teil eines guten Lebens anzuschauen. Und das ist passend auch für die Herausforderungen, die wir haben, die sehr komplex sind. Und wie muss sagen, es gibt verschiedene Aspekte, die man muss berücksichtigen muss. Dann habe ich noch viel, viel mehr, aber ich glaube, dann gebe ich einfach nochmal den ganzen Podcast wieder. Das heisst, das lade ich jetzt. Hast du noch eine Ergänzung zu dieser Zusammenfassung?
Perfekt zusammengefasst. Ich glaube, mir ist dort wichtig, im zweiten Aspekt, dass es so ist, vom starken Ich zum noch stärkeren Wir. Ja. Also ich möchte die Stärkung von Individuen, das ist etwas wahnsinnig Wertvolles und ich würde nicht weg von dem, sondern einen Schritt weiterkommen. Das finde ich enorm wichtig. Alles andere könnte man, glaube ich, nicht pointierter und prägnanter auf den Punkt bringen. Danke.
Danke dir, Barbara. Dann hören wir immer gerne mit etwas Persönlichem auf von unserem Gast, also sei es irgendeine Inspiration, eine Buchempfehlung, irgendetwas, was du noch mit unseren Zuhörern möchtest teilen.
Ja, ich habe mir das überlegt und zwar ist es ein japanisches Wort. Mhm. Ich habe kein Wort, mal eben eins japanisch und das heisst Yohaku Nobi und das habe ich von der amerikanischen Psychologin Gloria Mark gehört in einem Podcast. Sie hat das grosse Thema Fokus, ich glaube, das ist das wichtigste Thema in unserem Zeitalter, zur Ruhe kommen, in einem Zeitalter, wo wir von Reiz überflutet sind. Yohaku Nobi heisst «The Beauty of Empty Space». Und sie schlägt vor, dass wir immer wieder im Tag versuchen, 5 Minuten, 10 Minuten, vielleicht ist es eine halbe Stunde, reinzubringen, so einen weissen Raum, wo wir können Sachen machen als Puffer oder uns schnell Zeit nehmen, eine kleine Überraschung machen, durchschnaufen. Und das ist so ein bisschen das, was ich gerne würde, auch, dass sie in den Organisationen Einzug halten. Weil früher haben wir gesagt, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, genau. Jetzt wissen wir, die Arbeit ist unendlich. Wir schaffen es nie, alles zu machen. Also müssen wir das, was uns gut tut und was uns hilft, vielleicht in den Tag reinpacken. Und ich glaube, das ist gar nicht so schwierig, wenn man das Thema sich vornimmt.
Sehr schönes Schlusswort. Danke vielmal, Barbara.
Danke dir.
Danke überhaupt, dass du da gewesen bist, dir Zeit genommen hast und uns, ich würde sagen, wahrscheinlich ganz einen kleinen Einblick gegeben hast in all deine Gedanken. Ich glaube, wir hätten noch sehr, sehr viel länger, sehr viel breiter über das Thema können reden. Aber herzlichen Dank für deine Zeit und deine Expertise.
Danke dir, Miri.
Ja, liebe Zuhörer, damit sind wir am Schluss angekommen von dieser ersten Folge zum Thema Generationen auf dem Arbeitsmarkt. So ein bisschen das Big Picture, wie verändert sich die Arbeitswelt überhaupt. Bei den nächsten Folgen werden wir einen Deep Dive machen. Einmal zum Thema Fokus 50+, also Generation jenseits der 50. Und nachher dann natürlich auch noch die jüngste Generation, Generation Z. Und ich freue mich sehr, wenn ihr dann wieder zuhört. Und bis dahin eine gute Zeit.